Das wäre heute womöglich ein wirklich schönes Hochzeitsdatum gewesen, 24.04.24. Ich hoffe, Ihnen allen geht es gut, egal ob Sie geheiratet haben heute oder auch nicht. Herzlich willkommen bei Wild umstritten. Der KOFAG-U-Ausschuss, der biegt jetzt gerade in die Zielgerade ein. Und wir stellen die Frage, hat der denn überhaupt etwas gebracht? Dann ist die EU für Russen und Chinesen womöglich eine Art Spionage-Eldorado. Und der Jahresbericht von Amnesty International, der stellt Österreich insbesondere bei Frauenrechten kein gutes Zeugnis aus. Das besprechen wir mit Barbara Todt, mehrfach ausgezeichnete Journalistin. Sie schreiben für den Falter. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Das besprechen wir mit Eva Schütz. Sie sind Herausgeberin des Online-Mediums Express. Schön, dass Sie da sind.
Schönen Abend.
Und herzlich willkommen an Herbert Scheibner, Verteidigungsminister AD, wie es da ja eigentlich heißt. Heute Vizepräsident der überparteilichen österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und Vereinte Nationen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Thema 1, der sogenannte KOFAG-Untersuchungsausschuss biegt heute und dann morgen letztlich in die Zielgerade ein. Heute waren da gleich zwei Finanzminister als Auskunftspersonen geladen, der aktuelle und auch der ehemalige, auch der Vizekanzler. SPÖ und FPÖ wollten in diesem U-Ausschuss untersuchen, ob, und jetzt kommt der offizielle Titel, es eine Zweiklassenverwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder gegeben hätte. Herr Scheibner, hat das der U-Ausschuss für Sie gebracht, gezeigt?
Ja, Sie haben es ja schon auch in Ihrer Aussage mit intendiert, dass er nichts gebracht hat.
Habe ich zumindest das intendiert?
Ich habe das so aufgefasst, okay. Und wahrscheinlich auch die Zuseherinnen und Zuseher. Leider wurde das eben so parteipolitisch verarbeitet und dann gab es ja gleich die Retourkutsche, wo man dann blaue und rote Postenschachereien untersuchen wollte. Es wird leider dadurch dieses wichtige Kontrollinstrument ein bisschen missbraucht für Parteipolitik im Vorwahlkampf, obwohl es wichtig gewesen wäre, insgesamt die Corona-Maßnahmen aufzuarbeiten in einem Untersuchungsausschuss, inklusive natürlich der Förderungen, aber auch alle anderen Punkte, die Lockdowns, vor allem jetzt wird diskutiert über die Schulschließungen, ob das mehr gebracht hat oder mehr gekostet hat, nämlich jetzt nicht finanziell, sondern was das Ausbildungsniveau der Kinder bringt. Das wäre sinnvoll gewesen und nicht jetzt, sondern schon vor einem Jahr in einem Untersuchungsausschuss ganz objektiv, ohne parteipolitische Vereinnahmung zu untersuchen.
Ist das so vor Tod? Also wäre das zum Beispiel, wie Herr Scheibner sagt, womöglich auch besser gewesen. Und ich wollte es nicht intendieren, dass der jetzige nichts gebracht hätte. Ich fand den Titel nur so gut.
Ja, ja.
Also auch an Sie die Frage, hat er was gebracht? Beziehungsweise bitte auch Replik auf Herrn Scheibner.
Also ich gebe Ihnen recht, aber ich finde, er hat auf jeden Fall trotzdem was gebracht, weil ich einfach prinzipiell jeden Untersuchungsausschuss im Parlament für sehr wichtig halte. Sie laufen nicht immer ideal ab. Manche sind schon sehr vorwahlkämpferisch. Der war ganz sicher schon sehr geprägt vom Vorwahlkampf. Aber als Mittel der parlamentarischen Demokratie sind U-Ausschüsse super wichtig. Weil das eine ist sozusagen, was Gerichte und das Strafrecht klären kann. Und dazwischen gibt es aber einen breiten Raum von Dingen, wo es einfach geht um politische Verantwortung, um die Optik, um die Frage von Verantwortlichkeiten. Das muss eben nicht ins Strafrecht gehen, aber es ist trotzdem wichtig für uns alle, dass wir einfach wissen, wie haben Politiker wann reagiert, wie hat das Umfeld reagiert, was sagen sie heute dazu, auch mit dem Abstand von jetzt doch auch schon ein paar Monaten oder Jahren. Und ja, die KOFAG ist vom Rechnungshof vernichtet worden, der Verfassungsgerichtshof hat sie scharf kritisiert,
ja,
diese Corona. Also wir wussten schon davor, dass das jetzt sozusagen ein schwieriges Instrument war, eine Blackbox. Aber ich finde es gut, dass wir es noch einmal politisch aufarbeiten.
Vielleicht, es kam das womöglich ein bisschen zu kurz, das Corona-Thema, Frau Schütz, aus meiner Sicht, der Herr Scheibner sagt, naja, da müsste man aber ganz Corona eigentlich auch in einem Untersuchungsausschuss berichten. Da hat es ja schon eine Kommission auch gegeben von der Bundesregierung. Die war vielleicht ein bisschen sehr kurz genommen, denke ich, kann man sagen. Was meinen Sie?
Also ich möchte der Frau Todt recht geben, dass es wirklich ein ganz wichtiges parlamentarisches Werkzeug ist, um Aufklärung zu bringen. Allerdings hat man ein bisschen das Gefühl zurzeit, dass es in erster Linie darum geht, eine Überschrift zu kreieren, die möglichst aggressiv ist und eigentlich schon das gewünschte Ergebnis dieses Urausschusses widerspiegelt, nämlich in dem Fall von den Parteien, die ihn beantragt haben. Und dann extrem wichtig noch die Eingangsstatements, die dann von den Medien relativ oft wiederholt werden, und die Pressekonferenz. Und ich finde, das ist ein bisschen schade, dass man dieses Instrument da schon auch für Wahlkampfzwecke missbraucht. Zum Thema Corona, ich glaube, diese Kommission macht Sinn. Das ist wichtig, dass man das sachlich aufarbeitet. Es ist wichtig, dass man es unemotional aufarbeitet. Es ist wichtig, dass man es so aufarbeitet, dass es nicht zu einer noch größeren Spaltung in der Gesellschaft kommt. Ja, aber und ich glaube, ein Urschuss ist da nicht das richtige Instrument.
Ist das nicht? Das wäre dann zu groß.
Ja, und okay. Vor allem auch diese Fragestellungen im Urschuss sind ja auch immer nicht nur sachgetrieben, sondern natürlich auch politisch getrieben, weil jeder Politiker, der im Urschuss sitzt, natürlich auch ein Statement setzen möchte, seine politische Meinung auch kundtun möchte. Und da ist vielleicht gerade das Corona-Thema nicht geeignet, dass man das alles noch einmal hochkocht.
Ja, aber genau das ist das Problem, dass das jetzt so ist. Und deshalb, aus meiner Sicht ist es eben ein Missbrauch dieses wichtigen Instruments, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich war in meiner aktiven Zeit als Abgeordneter genau in diesem Reformausschuss für die Umgestaltung der Untersuchungsausschüsse. Und damals war eines klar, wenn es die Öffnung gibt, und es war sinnvoll, dass es auch ein Minderheitenrecht wird im Parlament, dass man aber dann auch flankierende Maßnahmen setzen muss, dass nicht genau das passiert, was Sie jetzt zu Recht kritisiert haben, dass das ein parteipolitisches Instrument wird. Weil das ist natürlich eine heikle Angelegenheit. Man gibt dem Abgeordneten ja quasi richterliche oder justizielle Möglichkeiten dort. Und die Auskunftsperson ist unter Wahrheitspflicht, wie wir jetzt immer sehen, gibt es da wieder Probleme. Und das ist immer die Frage, wie werden die dann dort behandelt und so weiter. Aber ich glaube, wichtig ist, dass schon, wir brauchen ein parlamentarisches Untersuchungsinstrument. Eines war nämlich wichtig, auch dass damals diskutiert worden ist, es soll keine Parallelität zur strafrechtlichen Ermittlung geben. Und das geht ja momentan immer wieder ineinander. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Problem, das man lösen sollte. Aber grundsätzlich gerade jetzt Covid mit den verfassungsrechtlichen Eingriffen, mit den Kosten natürlich des Budgets, eine parlamentarische Angelegenheit, das ist schon eine Aufgabe, die das Parlament wahrnehmen sollte.
Da gebe ich Ihnen recht. Also ich finde, man hätte es durchaus ausweiten können. Wir sehen ja, wohin es führt, dass wir eben nicht diese Corona-Zeit gut aufgearbeitet haben. Nämlich, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl jetzt mit diesem Thema wohl im Wahlkampf, also dieses Thema im Wahlkampf sehr reiten wird.
Da hätten wir es wahrscheinlich länger machen müssen. Da war jetzt auch dieser Zeitraum einfach viel zu früh.
Vor einem Jahr schon. Warum nicht?
Mhm. Okay. Aber jetzt.
Wir sind uns alle ein bisschen zu einig, gell?
Was schrecklich ist, es ist einfach, wissen Sie, Sie schalten diese Sendung ein und möchten da, weiß ich nicht, was drehen und da sind sich alle einig.
Vielleicht hebt sich das positiv ab zu anderen.
Meinen Sie? Ja. Vielleicht machen wir das deshalb, ich weiß es nicht. Na gut, egal. Zurück zum Thema, was Sie gesagt haben oder mir nahegelegt haben, Herr Scheibner, ich würde nicht meinen, dass da was rausgekommen ist. Schauen wir mal ganz konkret, Frau Schütz, FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker, der hat heute mal zumindest in den Raum gestellt, dass eine Firma, an der nachweislich, das stimmt tatsächlich, ein ÖVP-Mandatar beteiligt ist, ganz konkret mit 10%, dass diese Firma zu Unrecht gefördert worden sein soll. Hören wir da bei Herrn Hafenecker rein.
Ich möchte, und das ist jetzt nichts Persönliches, ich kann grundsätzlich mit dem Kollegen Verkehrssprecher Ottenschläger ganz gut, aber ich muss auf seine Firma hinweisen in diesem Zusammenhang, an der er 10% Beteiligung hält. Auch der Ex-Finanzminister Blümel kennt diese Firma ganz gut, denn er hat auf Instagram ein paar Mal auch für diese Firma Schleichwerbung gemacht. Das Unternehmen war eigentlich mit 864.000 Euro in den Miesen, bevor die Corona-Krise noch begonnen hat. Es geschehen doch immer wieder Zeichen und Wunder und es wurde der Geldhahn aufgedreht. Zuerst sind knapp 262.000 Euro im Jahr 2020 aus der KOFAG heraus geflossen. Und im Jahr 2021, und das ist hochinteressant, da ist eigentlich schon wieder sehr vieles gelaufen, unvorstellbare 521.000 Euro. Und das in ein marodes Unternehmen, das nach den Richtlinien eigentlich überhaupt kein Geld bekommen hätte dürfen.
Wie gesagt, das sind jetzt mal Behauptungen von Christian Hafenecker. Aber da schreibt auch dann die Kronenzeitung noch dazu, dass diese Firma tatsächlich überhaupt erst durch Corona-Hilfen zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben hätte.
Gut, das wird vermutlich nicht die einzige Firma sein, die durch Corona-Hilfen zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben hat. Aber ich glaube, man muss das einfach ganz, ganz, ganz nüchtern und ganz rechtlich betrachten. Haben die ein Recht, einen Antrag zu stellen? Nach welchen Kriterien ist die Summe der Corona-Hilfe zu beurteilen? Muss das Unternehmen, das weiß ich jetzt nicht, davor schon schwarze Zahlen geschrieben haben, um berechtigt zu sein, Corona-Hilfe in Anspruch zu nehmen? Wenn ja, dann wird es wohl nicht berechtigt sein. Aber ich glaube, was keinen Sinn macht, ist, dass man jedes Unternehmen, wo ein Politiker oder jemand, der auch politisch tätig ist. Andreas Ottenschläger hat ja auch noch andere, hat ja auch noch einen Hauptberuf. Und ein Politiker entweder beteiligt ist oder irgendeine Funktion hat, automatisch jetzt von Förderungen ausschließt. Was ist denn das Ergebnis? Also ich kann als Politiker kein Unternehmen mehr gründen, weil dann bekomme ich keine Förderungen, andere aber schon.
Nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ist der Vorwurf, aber Frau Todt.
Schon unterschwellig. Ne?
Das war die FPÖ ist natürlich jetzt eine andere Partei, die sagt dann, naja, der Herr Ottenschläger war doch im COFAG-Beirat und der Herr Blümel hat halt mal auch da ein Getränk von dieser Firma getrunken. Das wäre halt eine Nähe.
Ja, also der Herr Hafnick hat sicher auch den Rechnungshofbericht gelesen, wo ja auch schon sehr klar aufgeschlüsselt war, dass es eben viele Beispiele von Überförderung gab. Wir wissen, dass mittlerweile auch sehr viele Forderungen wieder zurückgezahlt.
160 Millionen.
Genau, es wurde auch viel zurückgezahlt. Gesagt, ja. Es ist in der Eile oder in der Hektik oder auch in der nicht ganz professionellen Aufsetzung dieses COFAG-Instruments. Das ist ja auch kritisiert worden, warum musste man das auslagern, das hätte doch die Verwaltung machen können. Also da wurden halt Förderungen ausgezahlt, jeder wollte damals schnell helfen und die mussten aber zum Teil auch wieder zurückgezahlt werden. Also ich finde, wenn das am Ende quasi beglichen wird und alles seine Rechnung ist, ist es für mich okay, jetzt da einen Einzelfall rauszuziehen, das fällt unter Wahlkampf.
Und nimmt dann natürlich die FPÖ dann ganz besonders gerne einen Fall raus, wenn da die ÖVP
irgendwie involviert ist. Wahrscheinlich umgekehrt auch Fälle.
Ich wollte gerade sagen,
das ist, genau. Wenn man sucht, findet man ganz sicher, weil es haben fast alle irgendwas bekommt man damals.
Also. Aber Herr Scheibner, ich mag es nicht in die Niederungen dieser Tagespolitik da reinreißen, aber Sie kennen die Mechanik natürlich sehr, sehr gut der Politik. Es ist dann heute zum Beispiel der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel gefragt worden als Auskunftsperson. Na, wie kann das sein, dass eine defizitäre Firma da Hilfe aus der COFAG bekommt? Das müssen wir jetzt gar nicht bewerten. Es hat nur dann der Herr Blümel gemeint, weiß er nicht, bitte bei der COFAG nachfragen. Und jetzt eben diese Systemfrage, warum hat das der Staat aus Ihrer Sicht nicht gemacht? Warum mache ich ein eigenes Unternehmen, von dem ich dann, dass mir Staatsgelder letztlich verteilen soll und ich als Staat weiß gar nicht, was die tun? Das wirkt für mich seltsam.
Ja, aber das wären ja Punkte vom Grundsätzlichen her, die man untersuchen könnte in aller Ruhe, damit man vorbereitet ist auf künftige Ereignisse. Wir wissen ja nicht, wann wieder etwas passiert, aber dass wieder etwas passieren kann, sollten wir jetzt hoffentlich bemerkt haben. Und dass man dann eben besser vorbereitet als davor. Und da gebe ich Ihnen jetzt wieder recht, dass man auch bei der COFAG, das war eine Notwendigkeit, rasch zu reagieren, weil sonst eben aufgrund der Lockdowns und der Schließungen es große wirtschaftliche Probleme für die gesamte Wirtschaft in Österreich gegeben hat, wo man sich ja bis heute teilweise noch nicht erholt hat und jetzt kommt schon die nächste Krise. Und dass es da natürlich dann Probleme gibt, die aber eben durch Kontrollmechanismen gelöst werden können und auch sollen. Dass also wenn aus der Schnelligkeit heraus etwas zu viel oder ungerechtfertigt ausbezahlt worden ist, dann wird das wieder zurückgefordert. Das ist ganz was Normales. Aber das Grundprinzip, wenn ich mit einer staatlichen Maßnahme eingreife in die Rechte von Bürgern, dass ich dann auch den Schaden sozusagen ersetzen muss, das ist, glaube ich,
warum macht das dann eine andere Firma?
Naja, weil man gesagt hat, die Verwaltung konnte das so schnell nicht.
Okay. Angeblich. Ich meine, das kann man schon diskutieren.
Ja, aber deshalb sage ich, das könnte man ja aufarbeiten.
Ich habe sofort gemeint, eigentlich wäre es nicht notwendig
gewesen. Ich glaube, dass das BMF ein bisschen kennt, ist das, glaube ich, ein ganz pragmatischer Zugang. Also das BMF in der Struktur, dass es hat, kann es nicht. Das Finanzministerium kann das nicht. Die Beamten, die dort vor Ort sind, können das zusätzlich sicher nicht leisten. Wenn sie dann Menschen dort anstellen und ins BMF eingliedern, ist die Frage, unter welchem Sektionschef, die sind weisungsgebunden, unter welchem Abteilungsleiter, die sind ebenfalls weisungsgebunden, nämlich an den Minister. Das heißt, das ist dann schon eine deutlich größere Abhängigkeit wieder. Und sie sind im Beamtengehaltsschema drinnen, also das Ganze wird auch noch relativ teuer. Und ich glaube, so hat man einfach versucht, auch diese Weisungskette zum Minister, das war, glaube ich, der Hauptgrund, eben nicht zu haben, weil natürlich ist ein Ministerium dem Minister und auch dem Generalsekretär, so es jetzt noch einen gibt, und damals gab es einen, weisungsgebunden.
Gut, das hatte halt den Nachteil, weil es dann ausgegliedert war, war es natürlich der parlamentarischen Kontrolle fürs erste Mal entzogen. Dann war es quasi diese Blackbox, in die man nicht reinschauen konnte. Und dann Jahre später, jetzt wissen wir mittlerweile, weil es alles schiefgelaufen ist, aber da musste halt der Rechnungshof kommen, da musste der Verfassungsgerichtshof angerufen werden, da musste ein Urausschuss kommen. Also das ist jetzt sozusagen der Nachgang. Beim nächsten Mal wäre es vielleicht klüger, es doch anders aufzusetzen.
Ja. Und man sollte nicht vergessen, dass ja in der Verwaltung auch Defizite aufgetreten sind in der ganzen Phase. Wie lange es gedauert hat, ordentliche Verordnungen herauszubringen, die auch wirklich dann gehalten haben oder zum Teil dann nicht gehalten haben.
In Schulen hat man es gesehen, oder? Im Bildungswesen, weil das war in der Verwaltung, da konnte man nicht raus.
Das sind eben alles Erkenntnisse, die wichtig wären, dass man die evaluiert und untersucht.
Okay. Herr Scheibmann, der Mann, der aber dem U-Ausschuss ich nehme an, ungewollt wirklich die Show gestohlen hat. Und das, obwohl er auch heute nicht gekommen ist, trotz Ladung, ist natürlich René Benko. Habe ich vorher diesen Titel vorgelesen. Die Grünen sprechen aber mit der überhaupt nur noch von einem Benko-U-Ausschuss.
Naja, das sind wir wieder, was wir vorher angesprochen haben. Ja. Es geht um die Überschriften offensichtlich. Mhm.
Das ist schlecht. Ich halte das nicht für gut. Das ist natürlich jetzt der Eye-Catcher sozusagen. Ja. Aber gerade in so einer wichtigen Frage wird das eben alles überdeckt durch diesen Skandal oder wie auch immer. Das wird ja aufgearbeitet von verschiedenen Seiten. Aber hier jetzt im Parlamentarischen Ausschuss ist die einzige Frage, mit der sich das Parlament bis jetzt beschäftigt hat, mit dieser gesamten Pandemiefrage, das dann zu reduzieren auf eine Person, auch wenn die sehr schillernd ist, das halte ich für einen Fehler.
Sie auch, Frau Todt?
Ich glaube, es braucht einen eigenen U-Ausschuss zu Causa Benko in der nächsten Legislaturperiode. Mhm. Das zeichnet sich ja auch schon ab, dass das kommen wird, weil da stehen so viele Fragen im Raum, auch im Verhältnis der Signer zu den öffentlichen, also zur öffentlichen Hand, zur Finanzverwaltung. Also das wird kommen, die Aufarbeitung. Man ist halt dann immer auch ein bisschen ungeduldig. Die Parteien sind gerade ungeduldig, Wahlkampf. Auch die Medien sind natürlich ungeduldig. Wir hätten gern morgen schon, würden wir schon gern alles wissen. Aber solche Dinge brauchen Zeit. Also ich setze sehr auf einen U-Ausschuss im Herbst dann.
Na gut, aber wäre es andersrum nicht sogar fahrlässig, wenn es die Parteien René Benko da gar nicht so ansprechen würden? Wir haben ja gehört, Gunzenbauer war da dabei, Kurz und. Das wäre schon fast fahrlässig, wenn ich das nicht anspreche.
Naja, aber da gebe ich jetzt dem Herrn Scheibner völlig recht. Da geht es jetzt um die Aufarbeitung der COFAG. Da geht es im weiteren Sinn, also im dieser weiteren Sinne wäre dann die Aufarbeitung von Corona. René Benko, ein ganz schmaler Aspekt, glaube ich, in dem ganzen Thema René Benko sind die Corona-Hilfen, die er bezogen hat. Und auf einmal wird aus einem eigentlich COFAG-Ausschuss, wo man sich anschauen möchte, die Fragen, die wir vorher aufgeworfen haben, war das richtig angesiedelt, war die Konstruktion eine richtige, hätte man das effizienter machen können, was wurde da rückgefordert. Auf einmal geht es um René Benko, der eigentlich mit diesen Themen überhaupt nichts zu tun hat und man schaut auf das andere nicht mehr hin. Und das ist, glaube ich, schade und das ist auch diesem Untersuchungsausschuss dann nicht würdig in dem Sinn. Und bei René Benko haben wir natürlich wieder das Thema der parallelen Strafverfahren zu den U-Ausschüssen. Der kann schon kommen, vielleicht kommt er auch am Dienstag. Wir wissen ja alle, was er dort sagen wird. Er wird sich entschlagen, weil er ein laufendes Strafverfahren in der Causa hat. Das Ganze, glaube ich, wird deutlich unspektakulärer, abgesehen von ein paar Fotos, die man, oder ein Eingangsstatement, das wird er vermutlich nicht halten. So, und damit ist das Ganze wahrscheinlich nicht einmal jetzt die Aufregung wert, weil eben dieses Problem, das man wahrscheinlich auch noch regeln sollte, U-Ausschüsse parallel zu Strafverfahren, weil es eben, wie Sie vorher gesagt haben, ganz andere Themen sind in U-Ausschüssen.
Eine Bänke müsste man ja rechtlich, glaube ich, sagen, das ist nicht parallel zum Strafverfahren, sondern das wäre vor einem möglichen Strafverfahren.
Naja, aber die Ermittlungen laufen ja jetzt.
Genau, ja.
Und das ist ja auch ein Teil des Strafverfahrens.
Ja. Gut, Sie sind die Juristin, wie ich jetzt wieder gemerkt habe. Sie haben vollkommen
recht. Nein, aber es reicht aus, dass er dort sagt, ich entschlage mich
aus. Weil es ein Ermittlungsverfahren gibt. Frau Todt, jetzt, ich habe schon erwähnt, die grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli, die spricht überhaupt mittlerweile nur noch von Benko-U-Ausschuss, eben auch heute. Hören wir da kurz rein.
Unserer Meinung nach ist der letzte Puzzlestein René Benkos Zeche beim Wirt. Was meine ich damit? Ich meine, beim Wirt meine ich uns alle. Ich rede von der Steuerzeche bei uns allen, bei der Republik Österreich.
Tja, und wissen wir das jetzt heute schon, wie groß die Zeche ist?
Ich weiß es nicht, aber vielleicht habe ich auch nicht genau aufgepasst heute. Aber ich glaube, bis jetzt weiß man es noch nicht.
Nein. Hat der Finanzminister, der aktuelle Magnus Brunner, soll gesagt haben, eine zweistellige Summe, hat dann aber noch also zweistellige Millionensumme erkennst. Mehr wisse man nicht. Es gäbe nämlich 1300 Steuernummern von der Signa bei der Finanz.
Und die Zeche soll jetzt die nicht bezahlten oder die zu viel die ausgezahlten
Corona-Hilfen sein? Nein, Corona-Hilfen sollen 18 Millionen gewesen sein. Das ist ein Thema für sich, sondern wie viele Steuerstundungen da womöglich gewesen sein sollen. Wie viele womöglich Steuerausfälle, genau.
Okay.
Ja, gut.
Okay. Ich glaube, die Signa wird uns noch lange beschäftigen. Ja. Wir alle wissen, das ist was 63 A4 Seiten gebraucht hat, um das ganze Konstrukt an Firmenverschachtelungen darzustellen. Also das braucht... Mit die WKStA noch lang beschäftigt.
Ja, da bleibt jetzt beim Thema Benko nur noch eine Frage. Jetzt war er heute zum zweiten Mal geladen. Also heute gab es ja wirklich einen Grund, dass das Insolvenzverfahren in Innsbruck eröffnet worden. Und da hat er das Recht, dann auch dort zu sein. Dann gäbe es noch eine Chance, quasi in der Nachspielzeit des U-Ausschusses am 22. Mai. Da ist noch ein Ersatztermin. Und da hat es aber auch schon geheißen, na, da komme ich nicht, weil das ist mein Anwalt gerade nicht da. Es hat dann heute im Nachmittag geheißen, nein, René Benko kommt da verbindlich. Sie sagen, das wird aber auch nichts sein.
Er wird dort reingehen, er wird vermutlich kein Eingangsstatement abgeben. Man kann ihn dann fotografieren beim Reingehen, wie das so ist. Und dann wird er sich dort vermutlich darauf berufen, dass er nichts sagen muss, weil es ein laufendes Ermittlungsverfahren gibt und dann wird er wieder nach Hause gehen.
Aber man muss sich das schon mal vorstellen, oder? Ich meine, das ist die größte Pleite der Zweiten Republik. Und der Mann, der nach allem, was wir wissen, alle Fäden in der Hand hatte, auch wenn er nicht formal Geschäftsführer war, sagt einfach seit Wochen und Monaten nichts dazu. Also ein Herr Haselsteiner tritt an die Öffentlichkeit, ein Herr Gusenbauer tritt an die Öffentlichkeit. Wir hören jetzt immer öfters ehemalige Großinvestoren, die ihren Ärger auslassen über Herrn Benko. Aber die Person macht überhaupt keine Krisen-PR-Arbeit, auch nicht die Anwälte oder aus seinem Umfeld. Also der schweigt einfach zu allem.
Vielleicht wäre die also jetzt zu teuer, die Krisen-PR, ich weiß es nicht.
Nein, aber also insofern, ich meine, wenn er dorthin kommt zumindest, jetzt im Mai, also zu dem Nachspiel, dann ist es für mich zumindest... Also da steht er mal zumindest mal da als Person und stellt sich sozusagen den Fragen, auch wenn er wahrscheinlich nichts sagen wird. Aber ich fände es von der Symbolik jetzt schon einmal angebracht, dass Herr Benko einfach mal auftritt.
Ja, das Lustige ist ja in Bezug auf die Krisen-PR, dass er auch nichts, auch von der Siegner Seite nichts gesagt wurde zu einem Zeitpunkt, wo das Unternehmen noch gar nicht oder zumindest nicht insolvent war. Also wo man vielleicht mit einer entsprechenden Kommunikation noch einen Investor herein hätte holen können und das vielleicht auch noch irgendwie hätte abwenden können. Also aus jetziger Sicht nicht. Aber zum damaligen Zeitpunkt hat es noch so gewirkt, wie wenn das doch irgendwie noch zu retten gewesen wäre. Und auch da kam eigentlich von seiner Seite nichts.
Wenn jetzt Herr Rosam hier säße, könnten wir Herrn Rosam fragen, was er dazu sagt, weil er hat angeblich ganz gute Kontakte
gehabt. Und er wird uns erklären.
Erst morgen zu Besuch. Ich werde ihm das
nehmen Sie einfach, die Frage doch bitte
mit. Ich nehme es gerne mit, weil für
Rosam. Ob er ihn beraten hat, zu schweigen.
Herr Scheibmer, jetzt habe ich bei Ihnen schon gehört, das könnte vielleicht ein bisschen optimaler sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wie denken Sie, kommt das alles jetzt bei der Wählerin, dem Wähler gerade an?
Also ich sehe mich auch als Wähler.
Sie sind ja einer,
der das beobachtet. Und wie gesagt, mir wären andere Themen wichtiger, weil da soll die Justiz aufklären, diese ganzen Dinge. Übrigens habe ich heute mit einem kleinen Immobilienexperten gesprochen, der gesagt hat, man kann sich gar nicht vorstellen, welche Welle an Pleiten es momentan in dieser Branche gibt. Also das sind ja natürlich lauter kleinere, aber in Summe auch ein sehr wirklich großes Problem, das auf uns zukommt. Vielleicht sollte sich die Politik auch einmal mit diesen Dingen beschäftigen.
Gibt ein Wohnbaupaket?
Ja.
Ob das jetzt wirklich was nutzt, dann letztlich weiß ich
aber
nicht.
Aber es hilft nicht gegen die Pleiten, das hilft nur zur Investitionstätigkeit. Ja.
Genau, aber da kommt auch etwas auf uns zu, wie in anderen Bereichen auch. Aber für mich als Außenstehender, der jetzt auch das alles miterlebt hat in den letzten Jahren, für mich wäre schon wichtig, dass man die Lehren jetzt ohne Schuldzuweisungen, und ich will ja keine Aluhut-Leute da jetzt irgendwo auftreten lassen, sondern genau um solche Verschwörungstheorien wegzubringen, aber trotzdem aufzuzeigen, was war gut, was war schlecht, was müssen wir besser machen, wie wir müssen uns besser vorbereiten auf künftige Ereignisse, dass man das offensiver untersuchen würde und dann auch die entsprechenden Maßnahmen dazu setzen würde. Das wäre mir eigentlich wichtiger.
Jetzt sind Sie beide natürlich auch Wählerinnen. Also was nehmen Sie jetzt aus diesem Urschuss jetzt als Wählerin raus? Gute Sache? Braucht es da mehr, braucht es da weniger?
Oder? Was viele Menschen, also sind wir wahrscheinlich nicht schon sehr ins politische Geschehen involviert und schauen ganz genau hin. Was ich fürchte, dass viele Menschen mitnehmen, ist einfach alle korrupt, funktionieren tut gar nichts, da ist zu viel ausgezahlt worden und so weiter. Also ich glaube, dass das eher ein bisschen die Politikverdrossenheit schon schürt, weil es eben nicht jeder dann ganz genau beobachtet, was dort tatsächlich passiert, was dort gesagt worden ist. Und das ist eben, finde ich, auch ein bisschen dieses Thema der Überschriften im Urschuss. Natürlich, wenn ich einen Urschuss entsprechend benenne und das permanent durch die Medien gespielt wird, die Korruption der ÖVP beispielsweise, naja, dann bleibt die Korruption der ÖVP schon aus dem Titel heraus relativ gut hängen. Mhm. Und wer dann so ganz genau ins Thema einsteigt, ich glaube, das ist ein relativ geringer Prozentsatz an Menschen. Mhm.
Ja, also ich habe den Herrn Blümel heute, den damals verantwortlichen Finanzminister im Urschuss, der war sehr flapsig, fand ich. Und wenn das jemand beobachtet, der sich auch nur ein bisschen für Politik interessiert, finde ich, bleibt leider ein bisschen über so diese Geringschätzung eigentlich auch gegenüber dem Kontrollgremium und dem Parlament von einem ehemaligen Kurzvertrauten. Das fand ich schade. Also das könnte man auch anders handhaben. Ein bisschen wertschätzender dort auftreten, würde auch nicht schaden.
Gut, das nehmen wir so mit und schauen zu unserem zweiten Thema. In Deutschland ist das jedenfalls ein Skandal gigantischen Ausmaßes. Bei der rechtspopulistischen AfD ist es just beim EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah ein Mitarbeiter fest und in U-Haft genommen worden. Warum? Dieser Mitarbeiter wird Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall, sagt die Generalstaatsanwaltschaft, vorgeworfen. Er soll für China spioniert haben, und zwar ganz konkret Dinge aus dem Europäischen Parlament. Frau Todt, Maximilian Krah, der sagt, ich kann da gar nichts dafür, ich wusste davon gar nichts, will aber EU-Spitzenkandidat bleiben. Seine Partei, die AfD, findet das gar nicht so gut, kann es aber nicht mal verhindern. Will Krah ist aber mal zumindest... Bleibst halt zu Hause beim Wahlkampfauftakt. Mhm. Müsste man da nicht zurücktreten? Oder ist es auch logisch, dass man sagt, ja, ich habe das wirklich nicht gewusst, weil der war als Geheimdienstagent, mein Mitarbeiter.
Naja, auffällig ist das so, also die AfD, können wir jetzt drüber diskutieren, wie wir die einordnen zwischen rechtsextrem und rechtspopulistisch, mehr bei rechtsextrem wahrscheinlich, dass solche Parteien ja immer wieder Opfer oder Ziel von ausländischen Diensten werden. Also wir haben ja auch in der FPÖ gesehen, dass es eben immer wieder Kontakte gab im Umfeld, eine gewisse Anfälligkeit auch für russische Spionageaktivitäten. Ich finde, wir haben da ein größeres Problem, das man irgendwie nicht nur isoliert betrachten muss, und man muss natürlich sich auch anschauen, warum im Vorfeld von EU-Wahlen solche Dinge immer wieder besonders aufpoppen. Und das ist, glaube ich, schon so, weil einfach Dienste versuchen, die EU zu destabilisieren, und die perfekten Ziele sind eben oftmals rechtspopulistische bis rechtsextreme Politiker wie Herr Krah, der übrigens in Österreich auch sehr gut vernetzt ist.
Zur FPÖ. Ist das so, Herr Scheibner, dass da besonders die rechten Parteien da...
Ich glaube, dass es den Chinesen und den Russen ziemlich egal ist, von welcher Partei jemand ist, sondern welche Informationen hier geliefert werden können. Und es hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder auch Vertreter anderer Gruppierungen getroffen. Wenn ich denke, es gibt diesen noch nicht ganz abgeschlossenen Fall dieses Qatar Gates, wo es sozialdemokratische EU-Abgeordneten getroffen hat. Es ist ja auch ganz gut aufgearbeitet worden, die Zeit der Ostspionage aus der DDR heraus, die an die BRD hineingewirkt haben. Das ist wirklich gut aufgearbeitet worden und hat die Welt jetzt einmal einen Überblick gebracht, und da sind alle Parteien angestellt. Steuert worden, bei denen ist es wirklich völlig egal, wer das ist, sondern was bringt er. Und dass gerade für China, Europa interessant ist, ist nicht überraschend. Vielleicht ist mehr überraschend, dass das jetzt gerade vor der EU-Wahl auftritt, weil, soweit ich gehört habe, sind ja die Untersuchungen schon länger gelaufen, und dieser Mitarbeiter hat sogar mal irgendwo ausgesagt bei den Amerikanern, und dieser Spitzenkandidat kann jetzt gar nicht mehr zurücktreten, weil die Frist abgelaufen ist. Das ist ein bisschen skurril.
Also, aber selbst hat er das nicht vorher gesagt, er hat es ja nicht gewusst.
Aber jedenfalls ob er es nicht gewusst hat, dürften ja diese Informationen schon länger bekannt gewesen sein, weil es schon Ermittlungen gegeben hat. Aber jedenfalls sollte man sich auch hier, unabhängig von dem konkreten Fall jetzt, überlegen, warum macht das eine Macht wie China gerade in den letzten Jahren verstärkt, wobei sich auch China früher eher so um den eigenen Bereich gekümmert hat, aber jetzt plötzlich seit, sage ich mal, 10, 15 Jahren strategisch agiert, und zwar weltweit, und damit auch nach Europa hereinwirkt und ganz unterschiedliche Interessen hat, also etwa Russland. Da geht es eben vor allem um Wirtschaft, da geht es um Technologie, da geht es um Information, und dass man hier... Natürlich muss man die konkreten Fälle auch aufdecken und Maßnahmen setzen, dass man das verhindern kann, man es nie, aber minimiert. Aber man sollte das dahinter auch wieder aufzeigen, dass es hier Interessen gibt einer außereuropäischen Macht, und denen muss man etwas entgegensetzen. Und gerade Deutschland hat ja vor einiger Zeit einen Teil des Hamburger Hafens an eine chinesische Gruppe verkauft. Mhm. Das sind ja eher die Dinge, die uns eher beunruhigen sollten.
Mhm. Aber verstehst du, wenn ich das, genau, wenn ich Ihnen nämlich zuhöre, jetzt haben wir nicht in Österreich gesprochen, hier gibt es da Ort mutmaßliche Spionage für Russland. ja, sind die Chinesen womöglich jetzt noch gefährlicher und haben wir das vielleicht gar nicht am Schirm auch, weil wir das halt immer ein bisschen über Russland oder dritte Mann, juhu, und wir haben das gar nicht, wir bekommen das gar nicht mit.
Nein, ich glaube, das ist schon offensichtlich, dass die Chinesen sehr strategisch vorgehen. Sie haben sich auch sehr viele Rohstoffquellen, vor allem auch in Afrika, gesichert, viel Know-how aus Europa, und dass die jetzt als Großmacht keine Spionagetätigkeit betreiben würden, glaube ich, wäre etwas absurd zu meinen. Ich glaube, bei den Russen hat man vielleicht so ein bisschen mehr dieses KGB-Filmschema noch im Kopf. Aber ich finde es ja recht witzig, dass das rechte Parteien sind, die für die Kommunisten ständig offenbar spionieren. Weil sowohl China ist ja eigentlich, auch wenn es keine, also von der zumindest von der offiziellen Ausprägung ein kommunistisches Land, und auch Russland hat doch noch stark diesen Einschlag. Also witzig, dass da, wie Sie vorher richtig gesagt haben, die politischen Richtungen offenbar zumindest bei der Spionagetätigkeit wenig einem nicht abhalten.
Aber ich würde die These aufstellen, dass es daran liegt, dass diese rechtspopulistischen bis rechtsextremen Bewegungen einfach anfällig sind für solche Spionageattacken, weil wir einfach auch aus der Geschichte gut sehen können, was sind denn das für Leute, die es nach oben schaffen in so einer Bewegung. Und das sind halt Leute mit einem sehr hohen Geltungsbewusstsein, das sind Leute, die quasi Amt und Würden, vielleicht auch finanzielle Interessen haben. Korruption ist ein Dauerthema. Und das sind natürlich ideale Zielobjekte für ausländische Dienste,
gut, also
um sie
zu holen. Gut, da nehme ich jetzt mit, da können wir jetzt mal kurz drüber nachdenken. Also, rechte Politikerinnen und Politiker haben offensichtlich ein hohes Geltungsbewusstsein. Und wenn ihnen dann jetzt quasi, egal ob Russe, Chinese oder sonst wer, Honig ums Maul schmiert quasi, dann funktioniert
alles auch an den Kommunisten.
Nein, das ist ja, nein,
ich glaube, das ist ein anderes.
Ich wollte mich das gerade urspannend machen, dass wir das überlegen und dann nach der Pause gleich weiter. Ja. Das ist eine sehr interessante These. Und Sie, wenn das jemand begründen kann, dann bitte unbedingt, das hören wir uns dann gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wild umstritten, heute mit Eva Schütz, mit Barbara Todt und mit Herbert Scheibner. Wir sprechen gerade über den Gedanken, warum sind da vor allem rechte Parteien offensichtlich ein erfolgreiches Ziel für russische, für chinesische Spionage. Russland ist, haben wir in Österreich das Thema gehabt, China ist vielleicht ein bisschen mehr in Deutschland. Und da haben Sie gemeint, Frau Todt, rechte Politikerinnen und Politiker haben oft ein besonderes Geltungsbewusstsein. Das würde da ganz gut zusammenpassen.
Ich glaube, Sie sind korruptionsanfälliger.
Okay.
Das ist ein bisschen eine steile These. Aber das Zweite ist, dass ich glaube, dass diese ausländischen Dienste auch bewusst in dem Bereich reingehen. Zum einen, weil rechtspopulistische Parteien überall in Europa eigentlich am Erstarken sind. Und weil es oft dann so ist, wie auch zum Beispiel in Österreich, dass es so ein bisschen die Spielmacher sind. Ja? Also vielleicht eine Koalition ermöglichen oder nicht. Also sie haben irgendwie so eine interessante Machtposition, die für einen ausländischen Dienst auch spannend ist, wenn man sie steuern kann. Plus, wenn man Europa destabilisieren möchte, aus von innen heraus, fördert man natürlich jene Bewegungen, die antieuropäisch sind, die antielitär sind, die nicht auf Linie sind. Und das sind natürlich quer durch alle Nationen, die
mich haben Sie jetzt überzeugt. Jetzt bin ich gespannt, ob Sie den Herrn Scheibner auch überzeugt haben. Ja.
Also die Vergangenheit hat gezeigt, dass Vertreter von allen Parteien angesteuert worden sind, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und ich glaube, wenn ein Dienst ein Interesse hat, wirklich über jemanden etwas zu bewegen, dann wird er nicht an die AfD oder an irgendwelche anderen Oppositionsparteien geraten, sondern da wird er versuchen, Regierungsparteien anzusteuern. Und das war ja auch in der Vergangenheit so. Es ist klar, dass man jetzt unabhängig jetzt vom Inhalt der Causa an sich, wir haben ja davor auch schon eine Kampagne gehabt in Deutschland, wo man halt versucht, die AfD von der Wählergunst ein bisschen abzukoppeln. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es gibt da Analysen, die sagen, man kann 2-3% davon dann herunterschrauben, aber jetzt nicht einen Trend umstellen. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn das Ziel wäre, ja, dass man rechte, rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien von der Wählergunst abwürgt oder abstellt, dann sollte man ganz einfach gute Politik machen und auf die Probleme der Bevölkerung eine Antwort finden und nicht auch schon die Problembesprechung anderen Parteien überlassen. Probleme ansprechen, Probleme lösen. Und dann gibt es keine Diskussion über Parteien, die vielleicht außerhalb des demokratischen Spektrums von links oder rechts sind, die irgendeine Gefahr darstellen.
Aber hat nicht Ibiza eigentlich gezeigt, wie einfach es ist, einen FPÖ-Politiker zu korrumpieren?
Was ist damals passiert? Korruption hat nicht stattgefunden. Ich will jetzt nicht Ibiza verteidigen, aber wenn Sie
mich das jetzt so sagen... Das war ja so ein Momentum, wo man gesehen hat, wie leicht man eigentlich Opfer einer, einer Ansteuerung wie Sie
es werden. Ja, aber es ist jetzt keine Ibiza-Diskussion hier. Da müssen wir lang diskutieren, die Hintergründe. Aber jetzt sage ich wieder nur einer von außen. Ja. Mir hat die Regierung damals gefallen. Ja?
Schwarz-Blau.
Ja, mir hat die gefallen. Und zwar zu meiner Überraschung, sage ich dann so offen, weil ich hatte mit dem Heinz-Christian Strache in meiner aktiven Zeit so den einen oder anderen Strauß ausgefochten über viele Jahre. Aber ich war überrascht, dass diese Regierung wirklich gut gearbeitet hat. Und diese Regierung ist dann nicht mehr diese Regierung gewesen, nicht aus Gründen, die in der Politik der Regierung gewesen sind, sondern aus anderen Gründen, zum Beispiel dieses, wie auch immer das zustande gekommen ist, dieses Videos. Und das hat mir eigentlich nicht gefallen. Und wenn man jetzt sagt, durch solche Maßnahmen kann man eine Regierungsbildung beeinflussen oder auch demokratische Prozesse umkehren, dann sollte man vielleicht über das reden. Weil das kann ja
schon über die Person reden, die einfach Blödsinn gequatscht hat.
Ja, der hat Blödsinn gequatscht, aber und gute Arbeit geleistet, sage ich als einer wirklich
verschiedene Jahre lang. Ich bin nicht Ihrer Meinung.
Okay, jetzt ist er nicht gestritten. Ja, Leute. So, nein, Frau Schütz, wo ordnen Sie sich da ein?
In Bezug auf?
Na, in Bezug auf genau diese Geschichte. Ich habe es gehört, dass eben, ja, womöglich rechte Politikerinnen und Politiker da vielleicht eher empfänglich sind. Nein, sieht das nicht, aber das Beispiel
nein, ich sehe es auch nicht. Also ich habe noch keinen Politiker getroffen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon einige getroffen, die kein großes Geltungsbedürfnis hätten. Das ist eine Eigenschaft, die all diese Menschen, die natürlich auch in ihrem Beruf ja dann ständig an erster Linie stehen müssen und dort kämpfen müssen, natürlich haben die das, weil sonst mache ich das ja nicht, wenn mir das keinen Spaß macht. Ja. Und ich glaube nicht, dass rechte Parteien da in irgendeiner Art und Weise anfälliger sind als andere. Die Frage ist natürlich, da gebe ich Ihnen schon recht, und das ist, glaube ich, eine spannende Frage, wie kann man auch durch mediale Inszenierung, durch Skandale und so weiter. Und das hat man bei Ibiza ganz gut gesehen. Da vielleicht auch zu Recht demokratische Strukturen einfach umgehen. Weil wir haben damals mit einem Video, das in Wirklichkeit, muss man ehrlich sagen, für den Heinz-Christian Strache bis heute keinerlei strafrechtliche Konsequenz hatte. Also das war ein peinlicher Auftritt. Und das Leiberl und das Gerede und der Alkohol. Und ganz schrecklich, sowas will man nicht, so jemand will man nicht unbedingt als Vizekanzler haben. Nur strafrechtliche Konsequenz hat es halt bis heute einfach keine. Vielleicht kommt sie noch, ja. Kann schon sein. Dadurch hat man eigentlich ein Land für eine gewisse, ich glaube, 6 Monate damals in eine Übergangsregierung geschickt, die nun auch nicht gar nichts mehr getan hat. Das Land ist stillgestanden. Dann kam ein neuer Wahlkampf, eine 37% ÖVPs hervorgegangen. Also man sieht schon, wie man mit solchen Dingen einfach eine Demokratie relativ schnell aus ihrem normalen Rhythmus bringen kann. Und das mag jetzt vielleicht in dem Fall gerechtfertigt sein oder auch nicht. Ich glaube, das ist eine andere Diskussion. Aber es ist offenbar etwas, was schon funktioniert. Und das sehr, sehr.
Also einen Einfluss auf Wahlen gibt es da vermutlich durch diese Spionage wohl schon, inwieweit von außen kann man schwer beurteilen. Jedenfalls ist ja Wahlkampf. Es ist nicht nur EU-Wahlkampf, in Österreich ein Nationalratswahlkampf dann im Herbst. Und die grüne Clubobfrau Sigrid Maurer, die äußert sich heute auch zu diesem deutschen Spionageskandal.
Es ist überall das Gleiche mit den Rechtsextremen. In Österreich ist Kickl und seine FPÖ verwickelt in den Spionageskandal rund um Magister Ott und Russland. In Deutschland ist es Maximilian Krah, der AfD-Spitzenkandidat für die EU-Wahl. Und es ist völlig eindeutig, die Rechtsextremen arbeiten jeweils nicht für ihre eigenen Länder, sondern sie betreiben Heimatverrat an der eigenen Bevölkerung und spionieren die eigene Bevölkerung aus.
Frau Schütz, Heimatverrat an der eigenen Bevölkerung.
Ganz ehrlich, das ist, kann man jetzt, also da muss ich ehrlich sagen, das finde ich jetzt in einer Masse überzogen, dass man sich es kaum mehr anhören kann. Aber, und da gebe ich dem ein Scheibenrecht, warum setzt man sich jetzt nicht mit einer FPÖ, mit einer AfD endlich einmal auf einer Sachebene auseinander? Weil das ist das, was ehrlich gesagt keine andere Partei jetzt über Jahre oder Monate hinweg tut. Wir sind mittlerweile bei einer FPÖ, die hat 30%. Trotzdem erbarmt sich keiner, wenn ich das jetzt mal überspitzt formulieren darf, sich einfach einmal mit einer FPÖ in Österreich auf Sachebene auseinanderzusetzen und sagen, das und das wird nicht funktionieren, was ihr da vorschlagt, weil 1, 2, 3, 4. Und das ist das, was die Leute erwarten. Ich kann doch jetzt nicht ableiten vom Herrn Krah, dass alle rechtsextremen Parteien für Spionage anfällig sind, weil es, glaube ich, auch nicht, faktisch nicht abbildbar ist, anstatt dass man sagt, was sind die Konzepte der FPÖ gegen die Inflation? Wieso kann es nicht funktionieren, unserer Meinung nach? Was würden wir besser machen? Und das wäre ein politischer Diskurs, der Sinn machen würde, weil so funktioniert es nicht, weil die AfD ist, glaube ich, bei 23%, die FPÖ ist bei 31%. Also diese Herangehensweise an rechte oder stark rechte Außenparteien klappt einfach nicht. Trotzdem macht man es immer weiter und das verstehe ich persönlich nicht.
Ist das so, Frau Brunn?
Naja, es, Also das, was jetzt in Deutschland passiert ist, ist ja tatsächlich passiert. Also offenbar gibt es ja diesen Spionagevorwurf. Das ist ja kein Konstrukt, um jetzt die AfD vor Wahlen irgendwie runterzudrücken. Also insofern, finde ich, muss man das schon ernst nehmen und quasi dem auch nachgehen. Ich bin anderer Meinung. Also ich glaube, es gibt diese strukturelle Anfälligkeit für Spionage-Attacken in dem Bereich. Aber da werden wir uns, glaube ich, nicht mehr einig werden. Wo ich Ihnen recht gebe, ist, dass man sich, wobei es schon schwierig ist, weil, also wenn ich jetzt dem Herrn Kickl zuhöre, da aus seinem Redeschwall quasi sachliche Vorschläge zu destillieren, das ist jetzt nicht so einfach, aber hin und wieder poppt mal wieder was, genau seine Idee, was Sachliche nicht, auf. Ja? Also vielleicht gut, will er will sie auch, er will, die FPÖ versucht ja auch möglichst wenig klar, konkret zu sagen, was sie machen möchte, wenn sie dann mal regiert. Aber natürlich, wenn es einmal einen konkreten Vorschlag gibt, ist es ganz aber sinnvoll, sich das sachlich anzuschauen.
Aber Herr Scheibner, abschließende Frage zu diesem Thema, aber wäre das nicht womöglich ja, dünnes Eis für Herbert Kickl, vorsichtig gesagt. Aber warum soll er sich da jetzt einer Sachdiskussion stellen? Er profitiert ja sehr erfolgreich, zumindest mal in der Theorie, von, wie er immer sagt, von dem quasi Versagen der anderen Parteien. Warum soll ich mich da hinsetzen und denen erklären, wie es geht?
Ja, das muss aber für eine demokratische parlamentarische Partei zu wenig sein. Mhm. Und ich würde auch in Abrede stellen, dass im österreichischen Parlament extreme Parteien sind. Weder von links noch von rechts.
Frau Maurer hat gesagt, rechtsextrem. Das
also das würde ich mal in Abrede stellen. Ja. Und insofern, mir geht von allen Parteien die Konzepte ab. Wir sind wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation, nicht nur in Europa, auch bei der Europawahl gehen mir diese Konzepte ab, aber auch hier in Österreich. Und da wird über alles Mögliche jetzt diskutiert in den Untersuchungsausschüssen. Aber wie wir das Land positiv weiterbringen in eine Zukunft, das wird nicht diskutiert. Und zwar leider von keiner Partei. Und deshalb würde ich das dünne Eis sehr gerne auch vom Herbert Kickl sehen. Das heißt, die, wie von den anderen Parteien, dass man einen Wettbewerb der Ideen macht. Das klingt jetzt so obergescheit, aber es wäre, glaube ich, wirklich notwendig.
Sie klingen gerade wie Matthias Strolz gestern.
Nein.
Nein, der hat gesagt, setzt euch zusammen, löst es und bis den Platz einsperrt.
Nein, aber das ist... Ja,
das ist radikal, die
aber das ist etwas, was abgeht. Ja. Und das hat aber auch die FPÖ früher ausgezeichnet, dass man Probleme angesprochen hat, aber auch Lösungsvorschläge präsentiert hat, über die sind dann viel gestritten und diskutiert worden. Und manches ist umgesetzt worden. Das Kinderbetreuungsgeld oder die Abfertigung neu, die gilt heute noch. Und das ist aber in den 90er Jahren entstanden aus so einem Diskussionsprozess.
Aber ich schließe das Thema jetzt ab mit den Worten von Franz Wobes, dem ehemaligen SPÖ-Landeshauptmann in der Steiermark, in der kleinen Zeitung es neulich gesagt hat. Er hat aber niemanden konkret gemeint, er hat nur gesagt, die Kombination aus schwierigen Zeiten und schwachen Politikern und Politikern ist eine unglückliche. Lass mal so stehen, Franz Wobes. Wir kommen zu unserem abschließenden Thema und bleiben aber eben mehr oder weniger auch beim selben, weil deine konkrete Maßnahme offensichtlich nicht getroffen wird. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die hat heute ihren alljährlichen Bericht vorgestellt und darin kommt Österreich so gar nicht gut weg, insbesondere was Frauen und ihre Rechte betrifft. Amnesty hat in seiner Stellungnahme, also steht da allein, im vergangenen Jahr gab es mutmaßlich 26 Femizide, also Frauenmorde. Es fehlt weiterhin ein umfassender und nachhaltiger Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und einen Ausbau von Beratungs- und Unterstützungsangeboten und Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung beinhaltet. Kurzes Statement hier von Amnesty International, da fehlt aber scheinbar unfassbar viel im Land. Ist das so und warum, Frau Schütz?
Ja, ich glaube, die ansteigende Anzahl an Frauenmorden, das ist jetzt leider ein Thema, das man schon ansprechen muss, wie hoch ist die Anzahl an Frauenmorden, die von Männern mit Migrationshintergrund begangen werden. Und das ist schon ein Thema, dem man offenbar nicht Herr wird, wo man einfach deutlich mehr häusliche Gewalt hat, weil vielleicht die Hemmschwelle nicht gar so hoch ist. Das ist natürlich ein Thema, das haben Sie vorher angesprochen, dass Herbert Kickl extrem in die Hände fällt, genauso wie die Messerstechereien in Favoriten. Und ich glaube, das ist ein Thema, dem man sich jetzt mal sachlich ein bisschen annehmen muss. Ja, was gilt in Österreich? Ehrenmorde, Frauenmorde, Kleidungsvorschriften etc. Das ist natürlich etwas, was jetzt schon sehr sichtbar wird, auch in der Öffentlichkeit und wo, glaube ich, die Leute auch einmal das Thema benannt haben wollen und dann müsste man eben auch eine Lösung finden, die auch sinnvoll umsetzbar ist. Ich weiß nicht, was die FPÖ da wirklich an sinnvollen Argumenten hat und wie sie das machen wollen. Also alle abschieben wird es nicht sein, weil sie können die Menschen großteils nicht abschieben. Aber die Frage ist, was tut man damit? Und ich glaube, da ist auch dieses Thema Frauen, verschleierte Frauen, sind Frauen noch sicher? Kann ich meine Tochter heute über den Praterstern gehen lassen mit 13 Jahren? Nein, das kann ich nicht, selbst nicht, wenn ich sie in einen Mantel hülle. Also das sind schon so Themen, die Leute, glaube ich, sehr betreffen.
Frau Tod? Schauen wir da nicht hin?
Wir schauen da auf jeden Fall hin. Ich finde, es ist auch einiges passiert. Mhm. Man sieht es an den Wegweisungen, man sieht es, dass das quasi auch viel mehr gemeldet wird. Aber man kann natürlich das Thema vor allem häusliche Gewalt nicht wegdiskutieren. Und die meisten dieser Femizide passieren eben im familiären oder im erweiterten Umfeld. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, wenn dieses migrantische Argument reinkommt. Das ist natürlich ein Thema, aber wir sehen ja leider, dass solche Dinge auch in sogenannten autochthonen Familien am Land, irgendwo im tiefsten Niederösterreich oder im Oberösterreich passieren. Also es quasi nur auf Zuwanderung und kulturelle Unterschiede zu schieben, das geht glaube ich nicht. Ja. Ja. Das ist jetzt auch nicht für den Anstieg verantwortlich, sondern es ist einfach ein generelles Problem, leider auch in unserer Kultur.
Ja, das ist ja unbestritten. Aber Herr Scheidner, wie ist das jetzt? Also, es sagt Frau Schütz, da müssen wir genauer hinschauen, was eben quasi migrantische Gewalt gegen Frauen betrifft, weil eben anderes Frauenbild oder noch archaischeres Frauenbild.
Frau Todt sagt, in manchen Schichten muss man auch sagen, ich würde das jetzt auch nicht generalisieren, dass das bei allen so ist, aber ich glaube, die Anzahl ist einfach größer.
Es sagt Frau Todt natürlich, wir brauchen es nicht so tun, als würde das Problem nicht auch in Österreich unter den Autochtonen ein großes
sein. Es ist jede Frau, die Diskussion ist eigentlich, jede Frau, die ermordet, kann man das in dem Fall schwer sagen, aber es ist natürlich so, jede Frau, die sterben muss, weil ein Typ es nicht packt, wenn sie ihn verlässt oder halt ihm einfach mal die Meinung sagt. Ich meine, das geht einfach nicht. Das muss man,
Herr Scheidner, das muss man klar sagen. Herr Scheidner.
Ich glaube, beides ist richtig. Ja, es gibt eben keine gute und schlechte Gewalt. Es gibt keine Gewalt, die wir verschweigen sollen und die, mit der wir uns beschäftigen, egal von welcher Richtung das kommt. Aber klar ist, aber da gibt es ja keinen Widerspruch bei den Autochtonen, wenn man das so komisch nennt, dass man da gegen Gewalt auftritt, das ist klar. Wo wir ein Problem gehabt haben in der Vergangenheit, dass eben Probleme, die von außen gekommen sind, durch Migration oder wie auch immer, dass die eben nicht in dem Maß angesprochen worden sind und als Problem anerkannt worden sind. Und wenn man schon mal ein Problem nicht anerkannt, dann ist es schwierig, eine Lösung zu finden und die zu versuchen, möglichst auf sachlicher Ebene. Es ist nicht ein Unsinn, alle in einen Topf zu werfen und es vielleicht sogar noch generell auf eine Religion zu beziehen. Aber vor allem, wenn man sich dann mit den Herkunftsländern auseinandersetzt, und ich bin sehr viel gerade auch in diesen Ländern unterwegs gewesen und nach wie vor und mit den Leuten spricht, dann weiß man erstens einmal, dass das eben nicht zu generalisieren ist und dass es auch ganz andere Meinungen gibt, aber auf der anderen Seite, dass es schon auch einen kulturellen Unterschied gibt. Also die Maßgabe, wie setze ich Gewalt ein, wann setze ich Gewalt ein, also das Prinzip, das Gewaltmonopol des Staates ist eben in anderen Kulturen anders anzusehen als bei uns und dann natürlich die Stellung der Frau weniger in der Gesellschaft dort, als dass man dann eine Frau, die sich so verhält, wie in unserer Gesellschaft das selbstverständlich und üblich ist, dann halt dort anders bewertet und mit der auch anders umgehen kann in deren Sinn. Und das muss man ganz einfach sagen, wenn jemand dann hier hereinkommt, dann muss dann ganz einfach Grenzen gesetzt werden und da müssen Sanktionen gesetzt werden. Und da muss man schon auch aus General- und spezialpräventiven Gründen wissen, dass eine Sitzrunde keine Sanktion für jemanden, der aus so einem Kulturkreis kommt, wo eben die Gewalt und auch die Sanktion auf eine Gewalttat eine andere ist.
Also ich würde da mit Ihnen mitgehen, dass wir da genauer hinschauen müssen und nicht alle in einen Topf werfen, weder in den einen noch in den anderen. Und das ist leider, Florian Klenk hat zum Beispiel, Chefredakteur, mal gut gesagt, ich muss das sehr differenziert anschauen. Wieso ist dieser eine konkret Fall passiert und wie kann ich den bitte verhindern? Wurscht, woher jetzt theoretisch jemand kommt. Aber ganz wichtig ist, und jetzt kommen wir schon nach Österreich, Frau Schütz, Schwangerschaftsabbruch ist verboten in Österreich. Es gibt nur, Sie sind Juristin, es gibt nur quasi einen Zusatzpassus. Wenn du so lieb bist und das machst innerhalb der ersten 12 Wochen, sperren wir dich nicht ein. Ich überspitze das. Das klingt jetzt aber nicht nach sehr fortschrittlich.
Ich glaube, das war eine juristische Lösung, die man damals gewählt hat, weil natürlich die Strafe...
Damals ungefähr? Wissen Sie zufällig, wann das war?
73
Jahre. Okay, also vor 50 Jahren.
Danke. Die man damals gewählt hat, um das eben entsprechend verträglicher zu machen. Und die Frage ist natürlich, die dahinter steht, und das ist ja extrem kontroversiell, ist es fortschrittlich oder nicht? Also die Konsequenz ist, es gibt keine Strafe. Aber natürlich, jede Norm impliziert ja eine Bewertung. Mhm. So, und ist das, wie bewerte ich das? Das muss sich eine Gesellschaft fragen, da können Sie jetzt sagen, das ist nicht fortschrittlich. Wie bewerte ich das, wenn ich jetzt ein Kind, ja, das natürlich in den ersten 12 Wochen noch sehr klein ist, aber aus dem mal ein Baby wird, wenn das sozusagen jetzt nicht die Möglichkeit hat, das Licht der Welt zu erblicken. Jetzt kann man sagen, ist total egal, finde ich völlig in Ordnung. Mit diesem Kind kann man die ersten 12 Wochen machen, was man möchte. Das liegt rein der Mutter, das ist ihr Körper. Oder man kann sagen, naja, aus einer Wertung heraus finden wir das prinzipiell nicht gut, aber wir verstehen die Umstände und. Und deswegen ist es straffrei, weil es einfach, und auf das bezieht sich ja die Straffreiheit, kein Verschulden gibt.
Okay.
Aber also der Tatbestand per se, das wollen wir nicht.
Bitte noch mal kurz, die Antwort, wir sind schon am Ende der Sendung, Frau Todt, aber möchte ich Sie noch unbedingt Sie hören. Also juristisch womöglich elegant oder trotzdem rückständig?
Damals nicht anders möglich, weil es halt heftig umstritten war. Aus heutiger Sicht finde ich es nicht mehr so notwendig. Also ich finde, man könnte es einfach straffrei stellen, also ganz aufheben. Es ist in vielen Ländern schon so. Noch wichtiger wäre es, dass man es aber auch möglich macht und leistbar macht für Frauen, also vor allem im Westen Österreichs.
Da gibt es ja teilweise gar keine Möglichkeit
eine Schwangerschaft zu beenden. Zum Teil ist es auch mit sehr hohen Kosten verbunden. Es ist auch eine Frage, ob man sich es leisten kann, und das sollte eigentlich nicht so sein.
Wo man, glaube ich, mit dieser Pille danach, die man ja in den Apotheken rezeptfrei bekommt, da schon versucht hat, ein bisschen was rauszunehmen oder zumindest eine Möglichkeit zu schaffen, dass man relativ unkompliziert und ohne großen Aufwand gar nicht in diese Situation kommt, was ja wahrscheinlich auch Sinn macht, jetzt im Sinn, für wie viel Belastung ist das für eine Frau,
wenn man
das
dann möglich hat. Aber nicht alle sind quasi so alert, dass sie da in die Apotheke laufen und sich denken, ups, schnell noch Pille danach einwerfen.
Ja. Gut, Herr Schadner, ich glaube, wir haben jetzt beide was gelernt, vielleicht. Ich jedenfalls.
Verhüten
ich bedanke
hilft.
Mich.
Verhüten hilft. Hilft auch für Herren.
Verheiratet, uns, ja, weil wir eingangs gesagt haben, verheiratet sein hilft auch. Aber andere Geschichte. So, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Barbara Todt, bei Eva Schütz, bei Herbert Scheidmann. Vielen herzlichen Dank natürlich auch bei Ihnen. Und wenn Sie wollen, dann sehen wir uns morgen um 21 Uhr wieder. Morgen sind die zwei da. Da haben sich zwei nämlich bei uns gefunden. PR-Legende, sage ich schon mal, Wolfgang Rosam. Ich habe Ihre Frage nicht vergessen an den Herrn Rosam. Morgen, danke dafür. Dann Eva Linsinger vom Profil wird da sein. Und quasi Rosams gegenüber Rudi Fussin. Morgen um 21 Uhr. Sind wir wieder da. Jetzt geht es spannend weiter mit Pro und Contra und der Frage, das E-Auto möge einen Totalschaden einfach dranbleiben, Contra oder Geigen übernimmt.